Markus Schächter ist journalistischer Vollprofi. 10 Jahre lang war er Intendant des ZDF und seit 2004 lehrt er zudem als Professor für Medientheorie und Medienpraxis an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg. Ab dem kommenden Jahr übernimmt er Lehrverpflichtungen auch in München. Gemeinsam mit der Hochschule für Philosophie der Jesuiten entwickelt er dort einen Lehrstuhl für Medienethik, den er zwar nicht einnehmen, aber an dem er lehren wird. Die Medienwelt entwickelt sich rasant, aber so komisch das auch klingt, es wird der erste Lehrstuhl für Medienethik in Deutschland sein. Es gibt ein Netzwerk Medienethik, das ebenfalls immer schon an dieser Hochschule angesiedelt war, aber jetzt wird daraus ein regelrechter Schwerpunkt. Paul Hasel vom Münchner Kirchenradio hat sich mit Markus Schächter über Medien unterhalten, über die Frage der Schnelligkeit und die Kirche. Reden über Gott und Welt.
Lehrstuhl für Medienethik. Warum ist der so wichtig?
Weil sich die ganze Medienwelt in den letzten 10, 15 Jahren in einer so entscheidenden Weise verändert haben, dass es wichtig ist, wieder diese Medienwelt neu zu vermessen. Die Medienwelt ist deshalb auch wichtig, weil auf der Grundlage eines funktionierenden Journalismus unsere Vorstellung einer gelingenden Demokratie basiert. Der Austausch der vielfältigen Meinungen, die sich zusammenfinden, um demokratisch zu einer Entscheidung zu kommen.
Über diese vielfältigen Meinungen, da werden wir noch näher drauf eingehen. Aber mich würde jetzt erstmal interessieren, warum denn ausgerechnet München als Sitz für diesen Lehrstuhl? Hätte es da nicht auch andere schöne Hochschulen gegeben?
Es gibt viele Hochschulen, die interessant sind und es gibt viele interessante Städte. Aber das war die Philosophiehochschule in München, die seit langem auch schon ein Netzwerk Medienethik betreibt, die an mich die Frage gerichtet hat, zu einem Zeitpunkt, wo ich solche Fragen auch für mich beantworten konnte. Hättest du nicht Lust, da mitzumachen? Und es war der richtige Zeitpunkt, bei einer richtigen Frage die richtige Antwort zu geben. Ja, ich komme in die Kaulbachstraße. Ich habe als Student hier vor ziemlich genau 40 Jahren auch mal hier gewohnt. Insoweit ist für mich die Kaulbachstraße, also der Platz, wo die Hochschule für Philosophie sitzt, durchaus ein interessanter Platz, der mich an vieles und an Gutes erinnert.
Wie kann ich mir denn so eine Errichtung eines Lehrstuhls vorstellen? Wie läuft das ab und welche Schwierigkeiten gilt es dabei zu überwinden?
Es gibt 3 Ebenen, wo sich ein solcher Lehrstuhl dann entwickelt. Das ist konzeptionell die Frage, wohin soll diese Reise gehen? Von der philosophischen Bereichsethik hin zu einer gemeinsamen Betrachtung von Praxis und einer Betrachtung der Wirklichkeit. Das andere sind die organisatorischen Fragen, auch wie finanziert sich ein solcher neuer Lehrstuhl. Das dritte sind die hochschulpolitischen Fragen, wie welche Wege muss man tun, um hier das Personal zu berufen.
Jetzt sind Sie seit 40 Jahren, kann man eigentlich sagen, sind Sie journalistisch tätig und beobachten sich ja auch mindestens seit genau dieser Zeit die Medien, was sich so tut. Was hat sich denn aus medienethischer Sicht in diesen 40 Jahren alles verändert?
Also man muss sagen, Medien sind immer in ungeheurer Bewegung und schauen auf Veränderungen, auf Optimierung, auf schnellere Umsetzung all dessen, was technisch zu verbessern ist. Aber man muss gestehen, die letzten 5, die letzten 8 Jahre haben mehr verändert als in den 60 Jahren Fernsehen, zumindest kann ich das überschauen, zuvor. Und sicher auch mehr verändert im Bereich des bisherigen Leuchtturms von Journalismus in der Zeitung, als sie in der Geschichte dieses stolzen Mediums. Die Digitalisierung hat mit der Kraft disruptiver Innovation, ich sag mal zerstörerischer Veränderung, sich in den letzten 10 Jahren so spürbar in die Medienwelt eingebracht, dass sie in vielen Bereichen diese Welt auf den Kopf gestellt hat, zumindest ganze Medienlandschaften, die gut verwurzelt waren, umgepflügt hat und die Grenzsteine versetzt hat.
Sehen Sie das negativ? Also es kommt für mich jetzt zumindest sehr kritisch rüber.
Selbstkritisch insoweit, als die Medien sich auf eine so radikale Veränderung nicht eingestellt hatten. Nein, von der Bewertung ist es klar, die digitale Welt ist Realität. Das Web 2.0 ist das Medium der Zukunft. Und es macht keinen Sinn, sich in eine Fundamentalopposition hineinzubegeben, in der Hoffnung, das geht vorbei. Ich gehöre zu der großen Fraktion derer, die längst begonnen haben, das Netz sich als Freund zu betrachten oder zu beginnen, mit denen, die es immer noch als Feind zu sehen, darüber zu sprechen, dass das keinen Sinn macht. Es gibt diese Digital Natives, diese jungen Menschen, die mit diesen neuen Medien aufgewachsen sind, die gar nichts mehr anderes kennen und die den großen Vorzug haben, dass diese veränderte Kulturtechnik jetzt für Jüngere den Vorzug haben, dass zum ersten Mal in der Geschichte Jüngere den Eltern zeigen müssen, wohin es lang geht mit der Kultur. Das ist eine neue Situation, aber es ist längst die Wirklichkeit und damit muss man sich auseinandersetzen. Wer nicht ins Netz geht, geht ins Museum.
Bei diesen, also die Medienlandschaft ist ja auch ohne Zweifel unüberschaubarer geworden. Eine ganze Armada von Informationen rollt da auf einen ein. Da ist man dann bei den traditionellen Medien doch immer sehr gut aufgehoben, die das dann für einen einordnen. Aber
das Radio zum Beispiel ist eine gute Orientierungshilfe.
Wie bringt denn jetzt dieser Lehrstuhl für Medienethik da überhaupt so ein bisschen Licht in den Dschungel?
Dieser Lehrstuhl, der jetzt erst aufgebaut wird, der im nächsten Jahr beginnt, beginnt die Grundlagen auf zwei Ebenen zu ordnen. Einmal die Vermessung der neuen Medienlandschaft zu buchstabieren, was es Neues gibt. Und gleichzeitig die Vermessung der Standards, der medienethischen Standards nochmal auf diese neue Wirklichkeit zuzubringen. Die Unübersichtlichkeit bleibt ein Thema der Medien und auch der Medienethik, aber nicht das Vorrangige. Es wird relativ schnell zu beschreiben sein, was sind die Gewinner, was sind die Verlierer der Medienveränderung. Und es wird sich herausstellen, dass viele Fragen medienethischer Betrachtung um die Frage konzentrieren, wie ist Qualitätsjournalismus auch in Zukunft finanzierbar? Wie ist Qualitätsjournalismus auch in Zukunft möglich? Und wie können wir es anstellen, dass wir zu den Perspektiven einer neuen Medienwelt die Standards der alten Medienwelt, nämlich Vielfalt, Zuverlässigkeit, Genauigkeit, Orientierung, Unabhängigkeit, wie wir die auch in das neue Zukunft einer digitalen Welt einbringen können.
Diese traditionelle Medienwelt, dieser Qualitätsjournalismus, der ja zumindest unter uns Journalisten unbestritten ist, aber reicht den Menschen da draußen, sage ich jetzt mal, nicht, wenn sie ein bisschen was hier, ein bisschen was da über Twitter, über Facebook erfahren, über die Freunde?
Ich glaube, der Push der neuen Welt bringt eine neue Orientierungsnotwendigkeit. Wir sehen das im alten Medium Fernsehen immer dann, wenn sich was Gravierendes ereignet, Fukushima oder sonst eine Problematik. Der Run auf die Marken, die dafür stehen, dass sie Qualitätsjournalismus auch weiterhin auf ihren Fahnen geschrieben haben, wird immer größer. Und ich glaube, auch in einer unüberschaubar, unübersichtlich gewordenen Welt wird Qualitätsjournalismus das sein, was die simple Algorithmenlogik unterscheidet, was sich von der simplen Algorithmenlogik und der Aggregation von Daten unterscheidet, nämlich das, was notwendig wird. Je größer die Unüberschaubarkeit wird, umso wichtiger wird die Orientierung.
Was gibt es denn aktuell für medienethische Herausforderungen, wenn wir einfach mal so beispielhaft was anführen?
Es gibt einen sehr großen Katalog, zu denen die alten klassischen Fragen wie Jugendschutz sowieso gehören. Das ist aus der alten Welt. Alte Fragen wie Urheberrecht, wie sie jetzt diskutiert, sowieso gehören. Aber ich denke, typische medienethische Fragen ergeben sich jetzt aus der neuen Situation insoweit, als der Algorithmus als beherrschendes Element der neuen Medienwelt eine Tendenz hat, Vielfalt zurückzunehmen, zu monopolisieren. 90% aller Menschen suchen ihre Themen über Google, über ein Algorithmussystem. Und die Frage, gibt es sowas wie ein gutes System der neuen Suchperspektiven? Gibt es sowas wie eine Notwendigkeit einer Algorithmenethik? Ist eine typische Fragestellung, die vor 5 Jahren in einer Diskussion um Zukunftsprobleme sicher nicht so hochgekommen wäre. Eine andere Frage ist die eben schon angesprochene Schnelligkeit. Wenn bisher im Qualitätsjournalismus die Regel galt, besser richtig und spät als falsch und zu früh, also Gründlichkeit vor Schnelligkeit, so zeigen im Netz mit der fast Echtzeiterwartung des Journalismus dort Fragen der Schnelligkeit erhebliche Probleme auf. Viele leiden unter einem Turbo-Journalismus, unter einer Vorstellung, lieber schnell als spät. Und die Frage der Gründlichkeit wird außerordentlich auf die Seite geschoben. Die Propheten des Turbo-Journalismus, die formulieren ja gewissermaßen, publiziere und verifiziere danach, mache etwas bekannt und schau dann erst mit den Leuten, die, mit denen du publiziert hast, ob es auch richtig ist. Um die Echtzeit auch zu erreichen, die Erfahrung etwa des arabischen Frühlings, wo man möglichst schnell sein musste, auch manchmal schneller als das Militär, war eine Lehre für viele in den Netzen, um zu sagen, schnell ist die Hauptsache. Fragen der Schnelligkeit, Fragen der Gründlichkeit sind typisch neu zugespitzte Fragen der Medienethik der nächsten Jahre.
Aber oft, also weil Sie den arabischen Frühling angesprochen haben, oft gibt es ja für die klassischen Medien, zumindest bei Ereignissen, in den ersten Stunden danach, oft gar keine anderen Informationsquellen als Twitter, Facebook, YouTube-Videos, wo man sich also schwer tut, ist das jetzt wirklich echt, ist das dort, ist das jetzt gewesen? Kann das nicht trotzdem eine Bereicherung sein?
Allemal. Es ist eine all das, was ich nach langem Hin und Her als etwas herauskristallisiert, was uns weiterhilft in bestimmten Situationen, die Wahrheit darzustellen, ist hilfreich. Und gleichzeitig muss eine große Arbeit, ein großer Apparat im Nachhinein kommen, das hilft, dass das, was schnell ist in diesem Fall, auch einzuordnen. Meine Kolleginnen und Kollegen der BBC haben deshalb einen Newsdesk eingerichtet, wo sie zum Beispiel jetzt an den Videos aus Syrien nachvollziehen in einer sehr wunderbaren Arbeit, ob die Bilder, die als real ausgegeben werden, zum Beispiel mit den Daten unseres Wettersatelliten zusammenwirken, ob das, was an Dialekt gesprochen wird, aus dieser Gegend stammen kann. Ich will sagen, es bedarf der Arbeit, der einordnenden Arbeit, ob das, was sich als neue Technik entwickelt, auch dem entspricht, was alten Maßstäben von Qualität entsprechen sollte.
Wir haben jetzt viel über den Journalismus an sich gesprochen, über den Qualitätsjournalismus, über die Beschaffung von Informationen. Aber wie ist es eigentlich mit den tatsächlichen Inhalten? Es gibt ja so Sätze wie erlaubt ist, was gefällt beispielsweise. Wo ist denn da der schmale Grat, wo Sie als Medienethiker sagen, sei es jetzt im Fernsehen oder sei es auf Facebook oder sei es auf Twitter, wo ist der schmale Grat, wo Sie sagen, bis hierher, aber bitte nicht weiter?
Ich glaube, man kann das ganz gut an Bildern darstellen, wo auch ein medienethisches Thema die neue Macht von Bildern wichtige Untersuchungsformen voraussetzt. Bilder als einerseits das authentische Element, wo man sagt, man sieht es im Bild, das muss so sein, und gleichzeitig als Feld, wo die größten digitalen Manipulationsmöglichkeiten sich ergeben, ist ein Feld, wo man sagt, erstens, was dürfen Bilder zeigen, und zweitens, wie weit dürfen Bilder gehen. Auch da bleiben die alten Standards, die medienethischen Standards, wo es um das Leid von Menschen und die Präsentation von individuellen Problemen geht, wo es ganz klar festgefügte Grenzen gibt.
Das heißt, Sie sehen jetzt, Medienethik ist dann eher auch so eine Sache, was kann ich in den Nachrichten zeigen, welche Dokumentationspflicht habe ich auch. Aber es gibt ja auch den Bereich, der leichteren Unterhaltung. Ich kann mich ja noch erinnern, wie Sie sich ja auch an die Aufschreier als zum Beispiel diese zugegeben relativ schlechte Serie als Big Brother eingeführt wurde, wo am Anfang alle gesagt haben, oh mein Gott, das kann ja nicht wahr sein. Im Endeffekt hat sich dann herausgestellt, das ist eigentlich alles ziemlich langweilig. Wie ist es denn mit solchen Formaten?
Ihr Beispiel zeigt, dass man durchaus da vorsichtig sein muss mit schnellen moralischen Urteilen. Medienethik will deshalb etwas anders sein als das, der moralische Appell, bestimmte Standards der Jetztzeit auch auf jeden Fall vorzuschreiben. Wir wollen schauen, was ist hier aus der Darstellung dessen, was einem Menschenbild gerecht wird, auf Dauer darstellbar und nicht. Dort, wo Grenzen überschritten werden, wird dieser Lehrstuhl sich auch durchaus einmischen, wird auch Alarm schreien.
Kommen wir noch mal ein bisschen auf den für mich nicht uninteressanten kirchlichen Aspekt zu sprechen. Sie sind ja auch Mitglied der Eugen-Bieser-Stiftung. Sie engagieren sich viel sozial, was jetzt nicht dezidiert kirchlich unbedingt bedeuten muss. Aber die Kirche steht ja gerne parat, wenn es darum geht, ethische Dinge zu vertreten, zum Beispiel auch was die Organspende angeht, was PID angeht. Welche Rolle spielt Ihrer Ansicht nach die Kirche auf dem Gebiet der Medienethik?
Ich denke, dass hier schon sehr viel getan wird. Das ist zum Beispiel hier in dem Netzwerk Medienethik der Jesuiten an der Hochschule eine außerordentlich solide, beispielhaft gute Grundsatzarbeit gemacht wird. Vielleicht wird das, was dieser Lehrstuhl liefert, der wie gesagt von der Philosophie ethische Fragen expliziert, abbildet, entwickelt, wird eine zusätzliche Quelle sein, um Fragen an eine Mediengesellschaft zu richten, die für die meisten Menschen von unersetzlicher Bedeutung ist, also auch für die Gesellschaft von erheblichster Wichtigkeit ist und deshalb auch für die Kirchen von einer Form von Betrachtungsnotwendigkeit, wie es nur wenige Institutionen haben.
Seinen Lehrbetrieb wird der Lehrstuhl im kommenden Sommer aufnehmen. Paul Hasel vom Münchner Kirchenradio im Gespräch mit dem ehemaligen ZDF-Intendanten Markus Schächter. Das war unsere Sendung. Am Mikrofon verabschiedet sich Pater Bernd Hagenkort. Ihnen alles Gute, wo immer Sie uns zuhören. Hier ist Radio Vatikan, Laudetur Jesus Christus.